wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Den Bart beim Wachsen zuhören. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Die European Tour und die LPGA Tour, die haben ihre Saisons beendet und das mit wirklich dicken Ausrufezeichen, denn die Entscheidungen über die Jahresendtrophäen, die fielen erst kurz vor dem Zielstrich mit den letzten Schlägen der Saison und das steht heute auch im Mittelpunkt unseres Golf-Wochenrückblicks. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Desiree, bevor wir so richtig zum Golf kommen, kurze Frage, so kurz vor Weihnachten kann man das sicherlich mal stellen. Bist du in diesem Jahr schon gewampt worden?
Was?
Hast du schon Last Christmas gehört?
Oh mein Gott. Diese Frage, nein. Ich habe aktuell nur auf Twitter einen Tweet gelesen, dass jemand anders schon Last Christmas gehört hat, aber bin dem bisher Gott sei Dank entkommen. Aber ich höre auch natürlich wenig Radio und ausschließlich Podcasts und auch da gerne die von meinem Sportradio und da kam es noch nicht vor.
Aber in diesem Podcast bist du schon gerammt worden.
Oh mein Gott. Malte, der Wortspielkönig.
Du weißt, worauf ich anspreche. John Rahm nämlich, der hat sich den Titel gesichert beim DP World Tour Championship 2017 in Dubai, hat sich die Jahresendkrone, was Turniere angeht, zumindest aufgesetzt, das Finale der Tour gewonnen. Das Finale im Race to Dubai, das Endranking dort, das hat Tommy Fleetwood gewonnen, weil Justin Rose nämlich eingebrochen ist. Und das ist auch gleich unser erstes Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, das DP World Tour Championship in Dubai. Zu den Ladies kommen wir später noch und die PGA Tour auch Thema bei uns heute bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Da werdet ihr gerammt.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
DP World Championship 2017, unsere erste Station bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de, das wirklich furiose Finale der European Tour Saison mit dem strahlenden Sieger, was das Turnier anbelangt, mit John Rahm und dem strahlenden Sieger im Race to Dubai, Tommy Fleetwood, dem die Tränen am Ende im Auge standen, als nach den letzten Schlägen dann endgültig feststand, dass er doch die Saisonwertung gewonnen hat, weil es Justin Rose einfach nicht geschafft hat, seine Führung nach 54 Löchern am Ende über den Zielstrich zu bekommen. Desiree Wolf, unsere Expertin, ist bei uns hier bei Nur Golf. Desiree, hättest du mit diesem turbulenten Ausgang dieses Saisonfinales gerechnet, wo ja wirklich 7 Spieler bis zum Ende fast noch Chancen hatten, das Turnier zu gewinnen?
Ehrlich gesagt, in dieser Intensität nein. Wobei die ganze Sache mit Justin Rose sich ja super angelassen hat auf den ersten 9 Löchern und ich dann schon dachte, naja, läuft gut, sieht erstmal gut aus, aber das Ding ist noch nicht rum und irgendwie, ich glaube, das hätte ich nicht denken sollen, das war ganz schlecht, dass so unglaublich viele Spieler da noch eingreifen konnten und Spieler wie Garcia da noch nach oben gepoppt sind, werden wir sicher gleich drauf kommen, dass Shane Lowry da so eine Runde spielt, das war überhaupt nicht abzusehen und dass vor allen Dingen dann vorne so gekämpft wird, also im Schlussflight die Struggle dahingehend ging, dass eben die über 20 Ergebnisse, die du eigentlich erwarten konntest, nach den ersten 9 Löchern ja überhaupt nicht erreicht wurden und auf einmal diese 18 im Clubhaus von Shane Lowry wieder so ein Referenzpunkt war, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, irgendeiner von denen, von mir aus auch gerne übrigens Dylan Fratelli, den ich persönlich sehr, sehr mag, macht es noch mit minus 21 klar oder mit minus 22. Und dann kamen die Back 9.
Dann kam die Back 9 für Justin Rose und die Bogies, die er sich vorher aufgespart hatte. Er hatte 4 Birdies auf der Front 9 gespielt, sah aus wie der sichere Sieger, hatte alles, wie er auch selber sagte, in der eigenen Hand.
Everything was in hand. 12th hole was a disappointing mistake with an 8-iron into the green, but even going down 14, the par 5 still felt like everything was in hand. And hit a poor shot into the water there, which I guess ultimately kind of just put me in chasing mode. And then it was tough to make something happen.
12, 14 und 16, die Löcher, wo er dann, wie er sagt, in den Chasing-Mode geriet, also als Verfolger sich plötzlich ja wiederfand auf dem Leaderboard und das hat dann nicht mehr geklappt. Wo hast du die Gründe für diesen Einbruch auf der Back 9 gesehen bei ihm?
Nirgends, ehrlich gesagt. Also natürlich gibt's Gründe und die liegen dann meistens wie beim Golf zwischen den Ohren, nämlich auf der mentalen Seite, aber Justin Rose war wunderbar drin. Ich hatte vorhin schon angedeutet, die Front 9 liefen prima, minus 4, total im Plan, alles schick und dann geht er auf die Back 9 und es sah dann wirklich erstmal auf den ersten Blick so aus, als ob er seinen Stiefel jetzt halt durchzieht und maximal von Dylan Fratelli noch bedroht wird, mit dem er ja im Flight gespielt hat und der wirklich auch eine sehr, sehr gute Front 9 gespielt hat und auch so ein bisschen aufhorchen ließ, wo du schon dachtest, wow, was macht der denn da für Schläge zum Teil? Aber dass sich das umkehrt, beide zurückfallen und dann ganz andere Spiele auf einmal wieder nach vorne poppen, hätte ich nicht gedacht. Und Justin Rose hat wirklich, ich glaube, das Bogey an der 12, das mag ja noch so ein bisschen. Also es gibt immer den einen Schlag, den du dann irgendwie verziehst und dann kommt's halt drauf an, wie du reagierst und Rose hat eigentlich auch manchmal auf die leider dann öfter auftretenden nicht guten Schläge ja zum Teil immer noch routiniert reagiert. Du hast bei ihm dann immer noch das Gefühl, dass er sich hinstellt, okay, das war jetzt nix. Also gerade auch bei diesem angesprochenen Wasserball, dann droppt er das Ding halt und rettet trotzdem noch, was noch zu retten ist. Also es ist ja nicht so, dass er dann einen Triple Bogey spielt an so einem Loch. Aber er war halt auf einmal wirklich wiederkehrend, eigentlich fast an jedem Loch in Bedrängnis, wo du dich gefragt hast, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und ich kann es mir tatsächlich nur damit erklären, dass er natürlich dann auch irgendwann nachgedacht hat, so, oh Moment, jetzt geht's hier ja um was. Wobei er das weiß, wobei ich denke, Justin Rose ist ein Spieler, der hat wirklich schon alle möglichen Dinge, also die verschiedenstmöglichen Dinge im Golf gemacht und auch erreicht. Der ist Olympiasieger, der ist Ryder Cup-Sieger, ist ein ganz toller Ryder Cup-Spieler, Matchplay-Spieler auch. Der ist Major-Sieger, also es ist jetzt ja nur, wir reden ja wirklich von jemandem, dem ich wirklich unter schlimmsten Umständen immer noch zutraue, sich da irgendwie rauszuholen am eigenen Schopf. Und er hat es einfach nicht geschafft. Und was Rose da zwischen der 12 und der, ja, auch der 17, die 17 war ein Paar, aber warum in den Bunker? Warum aus dem Bunker raus fantastisch fast ins Loch? Das hat dann, der hat natürlich da Schläge drauf gehabt, die fantastisch waren, aber die haben dann halt zum Paarretten dann nur noch gereicht. Und ich kann's also ganz abschließend nicht erklären, weil bei ihm so einen krassen mentalen Einbruch, nee, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und wundert mich etwas und hat mich frappierenderweise ein bisschen an das Masters erinnert, an die Schlussrunde mit Sergio Garcia. Nur war da der Kampf auf einem ganz anderen Level. Also da war es ja wirklich, ging es ja wirklich um ein Müh, an Unterschied. Und Garcia hat dann triumphiert, während jetzt war es wirklich so, dass Justin Rose, der hat das weggeschenkt. Der hat das einfach weggeschenkt und also mit EN, nicht mit AN. Und da verstehe ich nicht, wie das kam. Hast du eine Erklärung dafür?
Eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht. Nur, dass es eben, wie du sagtest, der Blick aufs Leaderboard ihm irgendwann dann wahrscheinlich signalisiert hat, oh, die Führung ist doch nicht mehr so sicher, beziehungsweise sie ist sogar weg und jetzt wird's ganz eng, jetzt muss ich irgendwas machen und da sind dann vielleicht auch solche Sachen wie der Bunkerschlag an der 17, den du eben schon beschrieben hast, dann dabei rausgekommen. Er hat selber auch was dazu gesagt und eigentlich gesagt, Golf ist ein Spiel auf Messerschneide.
I always came out today feeling like I had to stay positive, stay aggressive, keep the pedal down and obviously played a great front nine and I was in the moment, you know, I felt really calm about things and good about things and just shows, yeah, I mean, it's a knife edge sometimes.
Ja, und da kann es dann eben auch mal ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Für Rose ging es dann also in die falsche Richtung. Geteilter vierter Platz am Ende zusammen, schlaggleich mit minus 17, mit Sergio Garcia, mit Dylan Fratelli und mit Dean Burmeister. Und durch diesen vierten Platz, den er sich mit so vielen Leuten teilen musste, war es dann letztlich auch um die Chancen geschehen, am Ende wenigstens das Race to Dubai, die Jahresendwertung zu gewinnen. 2007 hatte er die Order of Merit der European Tour schon mal gewonnen. Das wäre jetzt sein erster Sieg nach der neuen Regelung geworden, aber dieser Sieg, der ging an Tommy Fleetwood und für den reichte am Ende eine 74er Runde und ein geteilter 21. Platz, um sich diese Jahresendwertung dann auch zu sichern. Tommy Fleetwood blickte bei den Kollegen der European Tour im Interview am Ende auf ein wirklich starkes Jahr zurück.
What a week, what a year. Obviously, you know, it wasn't the prettiest today. And I just find, you know, I find it amazing that the season starts sort of the end of November straight after this event, and then you get here, and I'm watching the TV, and it's the last shot of the year that decides the race to Dubai. It's amazing how it comes down that close, and you know, it's been an absolute pleasure to try and win a race to Dubai this today, and you know, feel for Justin. Today showed that, you know, how hard golf can be. Yeah. You know, me playing great for 2 days and then struggling today, just in the golf he'd played all week, and then that back nine, it just shows that, you know, golf is a tough game, but yeah, brilliant.
Ja, er wusste am Ende dann auch nicht mehr, was er noch groß sagen sollte, aber im Grunde sagt er dasselbe wie Justin Rose. Es kann eben im Golf so und so ausgehen und für ihn ging es jetzt am Ende gut aus, aber wir müssen ihn mal würdigen, also das Jahr für ihn wirklich großartig.
Das Jahr war ein wirklich großartiges Jahr und es hat auch Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Aber ich muss und möchte relativieren, dass es schon, also es war der einzige Grund, warum ich es dann doch, was heißt schade fand, um Gottes Willen, ich gönne ihm diese Gesamtwertung, weil die hat er sich über ein Jahr hin verdient. Aber die Art und Weise, wie er die Back Nine dann reingezittert hat, auch mit 4 Bogies noch auf den Back Nine, gerade mal ein Birdie noch irgendwie aus Versehen an der 11 gespielt und auch beide Schlusslöcher im Bogie gespielt, das ist halt, da habe ich mir dann nur gedacht, boah, wenn das jetzt reicht, hätte ich mir gewünscht, dass du so ein bisschen mehr Präsenz zeigst, Schätzchen. Und also Tommy Fleetwood hat wirklich auch extrem mit den Nerven zu kämpfen gehabt und war eigentlich geschlagen. Also auch im Verlauf dann der Frontline dachtest du ja, okay, also egal was da vorne passiert, da Fleetwood ist weg. Und er hat da dann die Backline eher noch schlechter gespielt als seine Frontline. Also es hat wirklich einzig und allein Justin Rose persönlich dafür gesorgt, dass Fleetwood diese Wertung bekommen hat an dem Tag. Es wäre halt also irgendwie für meine Begriffe noch charmanter gewesen, wenn Fleetwood mit einer tollen Aufholjagd, dass er noch irgendwie unter die Top 10 kommt oder so, sich diese Trophäe dann gesichert hätte. So war es so, dass er dann schon relativ lange im Zelt saß, zusammen mit seiner Frau und dem neugeborenen Baby. Und beide natürlich nur auf den Monitor gucken konnten, ja, wird das jetzt was oder wird das nix? Und dann gab es die sehr, sehr entzückende Szene. Das sind so Szenen, wo ich den Sport als solches und den Golfsport als solches einfach sehr mag, wo Justin Rose quasi geschlagen schon für die Scorekarte ins Zelt kommt und Fleetwood ihm entgegenkommt. Justin Rose gratuliert Fleetwood von Herzen, glaube ich, weil Justin Rose ist einer der fairsten Sportsmänner, die ich kenne. Und der wusste, hey, ich hab's verkackt, ich hab's ihm geschenkt. Also hier, bitteschön. Und die haben sich dann in den Arm genommen und Fleetwood kam auf ihn zu und hat nur so ein bisschen skeptisch geguckt und meinte nur, hey, I'm sorry. Und das war so eine nette Szene. Er hat sich quasi dafür entschuldigt, dass er, ja, dass es bei Rose so schlecht lief letztendlich und er hat sich bei ihm dafür entschuldigt, dass er jetzt diese Gesamtwertung gewonnen hat. Also kann man es deuten, wie man möchte, aber es war sehr sympathisch und ich glaube, Fleetwood hat, wie gesagt, leider nicht an diesem letzten Turnier oder überhaupt auch gar nicht in den letzten Turnieren, aber übers Jahr hin gesehen eine unglaublich tolle, super konstante Leistung gezeigt und dann unterm Strich eben auch natürlich verdient gewonnen.
Eine tolle Entwicklung auch durchgemacht, wenn man es mit dem letzten Jahr noch vergleicht und ja, sich damit im Grunde auch schon ja den Platz im Ryder Cup Team für nächstes Jahr sowieso gesichert. Also davon sollte man ja eigentlich mal ausgehen, dass er dann entsprechend dort auch aufteen wird und auch eine gute Waffe sein wird, um gegen das US-Team dann anzugehen. Und da kriegt er ja durchaus nette Teambegleitung durch einen Mann, der in den USA golferisch letztlich sozialisiert wurde, aber ja ein Europäer ist. John Rahm, nämlich der Spanier, der hatte ja im Rahmen der Rolex Series in diesem Jahr schon gewonnen, die Irish Open. Nämlich, die hatte er sich bei ganz, ganz miesen Wetterbedingungen gesichert und auch bei strahlendem Sonnenschein in Dubai. Da geht es für ihn gut. Der hat auf der Schlussrunde Bogey frei gespielt, die Serie, aber und am Ende auch das Turnier gewonnen. Aber der hat zwischendurch geschimpft wie ein Rohrspatz, seinen Schläger weggeschmissen. Der klagt richtig auf hohem Niveau.
Ja, und das ist ehrlich gesagt auch was, ich mag ihn wahnsinnig gerne als Spieler und wir werden von ihm, also das sage ich jetzt einfach mal, ohne aus dem Fenster lehnend zu wirken, wir werden von ihm noch ganz, ganz viel hören. Aber diese Attitüde müsste er noch ein bisschen ablegen. Jedes Mal, wenn du ihn gesehen hast, so zwischen, naja, eigentlich so bis Loch 14, 15 fast, hat der gehadert und du hast ja dann, der Schwenk kommt dann auf ihn und du siehst, er macht einen Schlag und schmeißt dann den Schläger weg und denkst, mein Gott, Wasser oder Katastrophe oder weggehuckt oder was hat er dann gemacht? Und dann ist er halt nicht ganz so toll, wie er sich das vorgestellt hat, es ist ja nett, aber die Reaktionen oder diese Emotionen darauf, die müsste er noch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Also zumindest das Schlägerwerfen ist einfach, definitiv geht nicht. Sorry, lieber John, aber das kannst du dir von mir aus noch abgewöhnen. Ich mag es, wenn Spieler emotional sind und wenn die nicht so über den Platz gehen und so komplett fokussiert gerade nach vorne gucken und du weißt gar nicht, läuft es bei dem jetzt gerade gut oder läuft es bei dem gerade schlecht, wenn du ihn nur so siehst. Da kann ruhig so ein bisschen Emotion dabei sein. Das gehört auch zu John Rahm, das wird er immer haben. Aber ist ein bisschen wie bei Spieth früher, der dann auch immer so mit sich gehadert hat und von seinem Caddy dann ganz gut eingefangen wurde. Michael Greller hat offensichtlich einen guten Weg gefunden, ihn so ein bisschen einzufangen. Es darf halt keine Energie vom Spiel nehmen. Bei John Rahm kann man nun definitiv sagen, auf der anderen Seite, er hadert rum und regt sich auf über sein Spiel. Solange das heißt, dass er Par und Birdie spielt, sind wir wirklich bei Jammern auf sehr hohem Niveau. Und das, was ich dann auch wiederum nett finde, bin gespannt, ob er das beibehält über die Jahre, ist, dass er dann auf den letzten Löchern, wo er gemerkt hat, oh, ich gehe jetzt in Führung, und auch auf dem Schlussloch, wo er gemerkt hat, oh, okay, also das, ich meine, da war er immerhin dann nur am Grün, könnten wir theoretisch auch noch 4 Putts machen, aber wo er dann da hinläuft und dann grinst übers ganze Gesicht irgendwie und sich das dann auch nicht verkneifen kann. Also er zeigt beide Seiten der Emotionen und wie gesagt, prinzipiell charmant, aber bitte keine Schläger werfen. Das ist ganz schlechtes Vorbild.
Wir hören mal, was John Rahm über diese spannende Entscheidung gesagt hat, über dieses Up and Down.
I tried, but there was a point on 11, 12, 13 where I didn't know what was going on. I didn't see the leaderboard. I knew I wasn't making birdies and I knew I was going to have to make birdies, especially, you know, not making on 11 and 12. So once I got to 14 and I made that putt, and I looked and I saw Justin Rose, I made a bogey. It was at 18. We were tied for the lead. I was like, okay, this can be a point. I got 15, 16, and 18 that are, you know, it could be birdie holes with the right tee shot. So, great drive on 15. I mean, didn't make it, but on 16, once I got that bounce in the fairway, you know, it was kind of like something changed. I was like, I knew someone was trying to help me out. It was helping for this to be my week. And, you know, hit a great iron shot, great pitching wedge to 10 feet, made the putt, and the rest, well, I mean, the rest, after a great par save on 17, because that was a great par save on 17, you know, just got aggressive in the second shot on 18, and, you know, I saw right after the chip that with the two-putt I had a two-stroke lead, so I got a little more calm, but, you know, it was up and down, you know, started great. I made a few birdies. I was at 16 under, I looked, 15 under, 16, sorry, I looked back, Justin Rose is at 19, and I'm like, oh, God, he's still a hole behind me, so who knows what can happen. But you know, just glad it worked out the way it did.
Es hat funktioniert, aber auch er hatte Schwierigkeiten, wie auch die TV-Zuschauer sicherlich, da so ein bisschen den Überblick zu behalten, wer da am Ende jetzt vorne liegt und wer zwischendurch vorne liegt, weil es beständig auf und ab ging. Auf dem geteilten zweiten Platz, da hatten sich Akira Dech, Afi Barnrath und Shane Lowry noch reingeholt oder reinkatapultiert. Afi Barnrath mit einer 67er Runde, Shane Lowry sogar mit einer 63 am Schlusstag dann auch nach vorne gespielt, aber ganz vorne, da reichte es dann nicht, da war John Rahm mit seiner 67 dann am Ende, hat einen Score von minus 19 gespielt und blickt auf ein wirklich erstaunlich gutes Jahr zurück. Man muss ja sich immer wieder vor Augen führen, der Mann ist Rookie auf der European Tour.
Feels amazing. You know, it's still hard to believe. I think it's going to be a couple days are going to go by till I realize that what I've done. Probably a couple weeks till I realize what I've done this year. But, you know, it feels great. So a couple of times in the round that I thought it was, you know, impossible to catch up Justin Rose, especially the front nine he had. So You know, I'm proud of the way I composed myself, the way I played the back nine. You know, fought a couple of those holes to make pars, and you know, took advantage of the few opportunities I had in the back nine. And you know, just glad to be standing right now as champion, the last tour event of the year.
Rookie des Jahres wurde er ja schon Mittwoch. Da hatte man ihn dann auf der Pressekonferenz dazu gekürt. Desiree, mir fällt es immer schwer, wenn ich John Rahm lese, mir in Erinnerung zu rufen, dass der tatsächlich ja noch Rookie ist, dass der ja erst vor knapp anderthalb Jahren so richtig auf der Bildfläche für uns hier in Europa dann auch erschienen ist mit seinen ersten großen Auftritten dann auf der PGA Tour, weil der ja von Anbeginn gleich um Siege mitgespielt hat.
Ja, also das war wirklich so eine Kickstart-Karriere. Ging auf der PGA Tour schon fulminant los. Ehrlich gesagt dachte ich mir so ein bisschen, also Rookie des Jahres auf der European Tour ist so ein bisschen gemein gegenüber allen anderen Rookies, die auf die European Tour kommen. Weil wenn einer schon ein Jahr PGA Tour gespielt hat, ist es so, also die Mitgliedschaft bei der European Tour hat ja den ganz klaren Hintersinn auch, dass natürlich Rahm Ryder Cup spielen möchte nächstes Jahr, was wir auch alle natürlich sehr befürworten. Aber es ist ja nicht ganz streng genommen seine Rookie-Saison, wo er von ganz unten kam. Insofern habe ich mir dann nur gedacht, also der Titel ist quasi geschenkt, weil mit den Voraussetzungen, mit denen er kam, ja, ist es natürlich klar, dass er das dann mitnimmt. Aber da hätte ich irgendeinen europäischen Spieler, der da jetzt vielleicht wirklich seine erste Saison unter den Großen in Anführungszeichen hat, er hätte sich vielleicht sogar noch mehr drüber gefreut. Für John Rahm ist das sicher eine Ehre und Auszeichnung. Aber wie gesagt, fast so ein bisschen too much für mich, nachdem er auf der PGA Tour ja schon so erfolgreich war. Die Karriere generell ist grandios. Er gehört nicht zu denen, die da jetzt mit 18, 19 Furore gemacht haben schon. Also er ist nicht so jung, wie zum Beispiel Jordan Spieth es war, als er da zum ersten Mal für großes Aufsehen gesorgt hat. Aber er kommt vielleicht, naja, deswegen ist es schwierig, also die Kausalität da jetzt herzustellen, aber er kommt ohne Bezug auf jeden Fall als sehr fertiges Paket, als eben mit 23 inzwischen schon ein älterer Spieler jetzt auf die Tour und ist einfach, ja, da ist so vieles da, der hat so gute Voraussetzungen, auch körperlich, ich meine, der bringt auch ein bisschen Schwungmasse mit, das ist natürlich auch dann immer wieder mal krass zu sehen, wenn der dann so Schläge durchzieht, mit wie viel Impact das dann geschieht und ich denke einfach John Rahm, ja, also das ist, lehnt man sich nicht aus dem Fenster, wenn man sagt, dass der, wenn der so weitermacht, wirklich eine ganz große Karriere machen wird. Hat übrigens, wenn ich das noch kurz anfügen darf, glaube ich, profitiert von der Dynamik im Flight. Genauso wie Justin Rose sich, oder ja, Justin Rose und Dylan Fratelli waren im Schlussflight und die haben sich eigentlich relativ zeitgleich nach unten verabschiedet. Beide haben mit einem Bogey auf der 12 angefangen, bei beiden irgendwie eigentlich unnötig. Und bei beiden ging die Formkurve dann nach unten. Die haben sich praktisch gegenseitig auch selber nervös gemacht. Die haben zusammen die Führung verloren, sind zusammen zurückgefallen. Und da war für mich so die Flight-Ausstrahlung war bei beiden irgendwie gleich, die haben zur gleichen Zeit die Nerven verloren, könnte man böse sagen. Und John Rahm wiederum war mit Dean Burmester im Flight. Und Burmester ist auch so ein emotionaler Spieler. Er ist ein Südafrikaner, wie Dylan Fratelli auch, und hat wirklich eine ganz, ganz tolle Runde gespielt und hat um jeden Punkt gekämpft und hat Pars gerettet und war dann schon total drin. Also auch ein wirklich sehr emotionaler Spieler, sehr ähnlich auch zu John Rahm letztendlich. Und ich glaube, dass die beiden wiederum sich gepusht haben, dass sie sich unendlich gepusht haben. Bei Burmester hat es dann im Endeffekt nicht gereicht. Er hat dann noch einen Bogey auf der 17 gespielt und war dann letztendlich draußen. Das wusste er dann auch zu dem Zeitpunkt. Aber der hat vorher wirklich eine tolle Runde gespielt. Und ich glaube, dass Burmester auch John Rahm irgendwie beflügelt hat. Also, dass die sich so ein bisschen gegenseitig hochgepusht haben und durch diese Flight-Konstellation das Ganze dann noch bestärkt wurde. Ist so meine These. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest,
das
Malte.
Kommt ganz gut hin. Das sind Gedanken, die mich auch so ein bisschen beschlichen haben während der Runde, weil es wirklich, die Ähnlichkeiten der Rundenverläufe in diesen beiden Flights, die sind absolut, ja, gegeben und fielen schon wirklich ins Auge. Auf jeden Fall für John Rahm ging es am Ende gut aus, der blickt auf eine tolle Saison zurück. Wir müssen auch über Martin Keimer sprechen, Desiree. Der ist am Ende geteilter 17. geworden, hat eine super Back 9 gespielt, 5 Birdies. Wenn er sich die 2 Bogies auf der Front 9, wo er sonst alles in Paar gespielt hat, nicht geleistet hätte, wäre er auch da vorne noch deutlich weiter mit dabei gewesen, aber trotzdem, der Turnierverlauf in Südafrika letzte Woche, jetzt der Turnierverlauf in Dubai und vor allen Dingen diese Back 9, die lassen hoffen auf 2018.
Ja, also bei Martin Keimer, die Frontline, ja, das ist halt schade. Das lief einfach nicht so, er war nicht drin, dann diese beiden Bogies noch auf 7 und 9 und dann, keine Ahnung, hat ihm irgendjemand einen Zettel zugesteckt beim Übergang auf die Back 9 und auf einmal wusste er wieder, wie es geht. Das ist jetzt salopp und blöd formuliert, aber er hat wirklich eine super Back 9 gespielt. Die hätte mal Justin Rose haben sollen, dann wäre der vorne unangefochten davongezogen. Also 5 Birdies, bogiefreie Back 9 jetzt. Zeigen, was Martin Keimer kann. Und Martin Keimer kann natürlich auch diesen Platz ganz toll spielen. Der hat das Turnier schon gewonnen. Und wenn jetzt auch so ein paar Ausfallteile, wie zum Beispiel die Frontline jetzt am Sonntag dabei waren, zeigt das Ergebnis doch, dass er wieder dran ist, letztendlich an der europäischen Spitze zumindest. Und ich denke, dass ja ganz, ganz vieles jetzt drauf ankommt, wie er dann aus der Winterpause letztendlich kommt, die dann doch irgendwann mal ansteht. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was er exakt als nächste Turniere plant, wie er den Turnierkalender für sich gestaltet. Aber Martin Keimer muss halt einfach den Start in die neue Saison richtig gut erwischen. Und ja, auch wieder weitergedacht, ist ja auch wichtig für den Ryder Cup. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass Keimer da super in Form ist und sich dafür qualifiziert. Das wäre natürlich toll, wäre auch für ihn, ist, glaube ich, für ihn eins der absolut wichtigsten Ziele. Und insofern wird er gut daran tun, da jetzt diese Form zu versuchen, zu konservieren und so weiter zu machen. Also Lichtblick ist auf jeden Fall da. Er weiß schon wieder, wie es geht. Vielleicht noch nicht ganz durchgängig, 4 Tage lang. Aber da kann schon was gehen. Übrigens, Stichpunkt Ryder Cup fällt mir gerade noch ein. Pünktlich zu Ryder Cup in Frankreich haben wir auf einmal Victor Dubuisson wieder aus der Versenkung geholt, auf Platz 13 geteilt. Und auch Mike Lorenzo Vera auf Platz 13. Das sind die beiden Franzosen, die aus meiner Sicht eine Chance haben, eventuell den Ryder Cup zu spielen. Also es wäre natürlich toll, wenn bei einem Ryder Cup in Frankreich Lokalmatadoren am Start wären. Dubuisson war quasi komplett weg vom Fenster. Auch das ganze, fast die ganze Saison. Also eigentlich schon länger. Der ist irgendwie total in ein Loch gefallen. Ist jetzt auf einmal auch mal wieder weiter vorne zu sehen. Also das wäre natürlich interessant, ob das jetzt weiter nach oben geht. Und wie gesagt, Lokalmatadoren bei einem Ryder Cup schaden nicht.
Die sind auf jeden Fall gut für die Stimmung und die wird in Frankreich auf jeden Fall gut sein, aber mit lokalen Matadoren im Team natürlich nochmal besser. Wir freuen uns selbstverständlich schon auf dieses Highlight dann in der nächsten Saison. Bis dahin ist aber noch ein bisschen weiteres Golf zu spielen. Da können sich ja auch einige dann noch richtig schön qualifizieren, um dabei zu sein beim Ryder Cup. Nächste Woche geht schon weiter auf der European Tour. Da startet die neue Saison dann schon mit der UBS Hong Kong Open, also auch auf der European Tour nach dem Saisonende keine Pause. Es geht nahtlos weiter. Auch bei uns hier beim Nurgolf auf meinsportradio.de. Wir haben ja noch das Saisonfinale der LPGA Tour im Programm. Wir haben die PGA Tour noch im Programm mit einem Premierensieg. Noch viel Golf zu spielen heute bei uns hier in der Sendung.
90 plus on air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
PGA Tour, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. The RSM Classic, das nächste Turnier und ein neuer Mann im Gewinnerzirkel. Austin Cook, ein 26-Jähriger, der hat sich angeschickt, in dieser Woche das Turnier zu gewinnen und das hat er wirklich in Style gemacht. 66, 62, 66, 67, seine Rundenergebnisse, eine minus 21, am Ende 4 Schläge vor dem zweiten JJ Spawn und sogar 5 Schläge vor Brian Gay, der ihm dann als Dritter auf den Fersen war, aber doch schon fast ein Fernglas brauchte, um ihn anzuschauen. Wir hören mal ganz kurz, bevor wir in die Diskussion und in die Analyse seines Sieges eintreten, erstmal, was er zu diesem Sieg und zur Bedeutung dieses Sieges gesagt hat.
Yeah, I slept terrible last night. yeah, it just means so much. I mean, just walking up 18 there, you know, you always think that you can do it, but actually being able to come out here and perform and get a W, it feels unbelievable.
Schlecht geschlafen, Desiree, aber gut ins Turnier. Dann gekommen am Sonntag und mit einer 67 das gut nach Hause gebracht.
Ja, würde ich doch mal sagen. Also er hat ja gerade mal an der 2 im Bogey gespielt und dann 4 Birdies noch nachgelegt. Und das war definitiv mehr als genug an Leistung, um JJ Spawn auf Distanz zu halten. Und zwar gleich mit diesen 4 Schlägen. finde ich echt eine gute Leistung von Austin Cook. Und ja, zu Austin Cook gibt's ja ein paar nette, wie soll ich sagen, Sidelines. Zum Beispiel Andrew Laundry, der PGA Tour Kollege, hat letzte Woche ja ein bisschen prophetisch schon gesagt zu dem Caddy von Austin Cook eben, dass ja Austin Cook überhaupt nicht weiß, wie gut er ist. Und er sagte wohl tatsächlich dann zu ihm, but he's about to find out, I feel a win coming pretty soon. Und da hat Laundry definitiv mega Prophezeiungsqualitäten, weil der Sieg kam dann wirklich jetzt in dieser Woche. Und da hat Austin Cook tatsächlich unter Beweis gestellt, dass er eine der sicher aufregenderen Neuerscheinungen auf der PGA Tour ist und mit Sicherheit eine tolle Rookie-Saison hinlegen wird, was er selbst übrigens auch vorhat, weil er auch relativ klar gesagt hat, dann letztendlich, my goal coming into the year was to win Rookie of the Year and I'm on a good path so far. Naja, der Junge weiß, wo er hin will.
Und den Weg kann er weiter verfolgen. Ist ja kein so ganz neuer Name auf der PGA Tour. 2015, da hatte er sich schon mal als Qualifikant über die Montagsqualifikation bei den Shell Houston Open ins Turnier gespielt. Danach ja auch dann eine ganz gute Platzierung da gehabt. Elfter geworden. Also und nur ganz knapp die Spielberechtigung für das folgende Turnier, das wäre die Zurich Classic in New Orleans gewesen, verpasst. Dann musste er erstmal runter auf die Web.com Tour, hat da ein bisschen gespielt. Hat in der Q-School dann auf der Schlussrunde, auf den letzten vier Löchern seine Chance verblasen, direkt aufzusteigen. Musste sich ein bisschen weiter durchspielen. Ist jetzt in diesem Jahr, hat er es endlich geschafft, auf die PGA-Tour zu kommen. Oh, und so schlägt man dann gleich mal ein und stellt gleich mal unter Beweis, dass man es drauf hat, auch in der Rookie-Saison gleich zu gewinnen. Was dieser Rookie-Sieg dann aber auch noch illustriert, ist, dass die Tiefe und die Breite im gesamten Feld der PGA Tour in diesem Jahr und in den letzten Jahren ja auch schon richtig, richtig groß ist und richtig gut ist, da kann eigentlich fast jeder jeden schlagen.
Das ist eben die Situation. Die Rookies, die nach oben kommen, sind richtig gut. Haben natürlich, werden immer, wie soll ich sagen, immer konsequenter von unten rangezogen, haben vielleicht auch eine bessere Ausbildung als jetzt manche Rookies vor 20 Jahren noch oder auch vor 10 Jahren. Die kommen wirklich mit einem tollen Package oft auch schon an, also kommen oft auf die Tour ohne so wirklich erkennbare Schwächen und können deswegen auch sich da wirklich toll durchsetzen. Und ich erinnere nur an die letzte Saison, ich habe es jetzt gerade nicht auf der Pfanne wie viele, aber wir hatten eine Menge von Rookie-Siegen tatsächlich, First-Time-Winners, die auch noch Rookies waren. Und das setzt sich jetzt fort mit Austin Cook. Und was eben auch dazu kommt, also zum einen ist die Leistungsdichte enorm, das stimmt, definitiv, auch im restlichen Feld, also nicht nur die Rookies, das ist einfach alles nah beieinander. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Gewinner in einer Saison. Es ist nicht mehr so wie früher, Trademark, als wir schon mal einen Tiger Woods da rumlaufen hatten, der natürlich schon mal einiges abgegraben hat. Und danach waren es dann oft auch, also wenn er mal nicht gewonnen hat, waren es dann halt auch jetzt nicht unbedingt 20 verschiedene andere, sondern hat sich das auf so einen kleineren Kreis irgendwie beschränkt. Nein, wir haben jetzt wirklich sehr viele verschiedene Gewinner, was das Ganze sehr interessant macht. Du kannst überhaupt nicht irgendwie prophezeien, der oder der wird das machen, bevor so ein Turnier losgeht. Und du hast aber auch ein, wie ich finde, ja, immer größer werdendes Selbstbewusstsein dieser jungen Leute, ne? Oh. Die Rookies, die da auf die Tour kommen, die haben halt einfach auch keine Angst vor niemandem. Also da ist es nicht so, dass man sagt, oh, die erfahrenen Spieler und macht man noch irgendwie Kotau und ist dann noch defensiv und guckt erstmal, sondern die kommen da als Rookie auf die PGA Tour und wollen da gewinnen und spielen da einfach mal frei von der Leber weg. Was übrigens natürlich, wenn du unbeschwert spielst und quasi ohne Druck als Rookie spielst, natürlich dann auch gerne mal dann klappt, weil eben die ganzen mentalen Sachen im Kopf sich da noch nicht so abspielen, weil du einfach, ja, das denkt ja keiner, dass du da was reißen könntest und dann klappt es halt öfter mal. Und dann kommen halt auch einfach auch so Denkweisen zustande bei Austin Cook. Ich meine, das ist wirklich ein ganz cooler Typ offensichtlich. Hat zum Beispiel selbst gesagt, der war vor einiger Zeit irgendwann mal, also einigen Jahren, war der in Augusta als Zuschauer bei der Practice Round am Dienstag. Und das hat er sich dann angeschaut und hat er gesagt, nö, hier komme ich nicht mehr her, außer ich kriege eine Einladung. Also sprich, außer ich spiele dann selbst. Und das ist halt, das sind immer so nette Formulierungen am Rande und natürlich für uns auch nett zu berichten. Aber es zeigt trotzdem, was die Jungs für ein Selbstverständnis haben. Was du ja auch brauchst, um Gottes Willen. Also es ist keinerlei Kritik, das ist toll. Die haben ein Ziel vor Augen und die sagen, okay, ich probiere das jetzt. Und natürlich gibt's, wenn wir ganz ehrlich sind, immer die andere Seite der Medaille. Du hast natürlich auch Rookies, die hochkommen und dann einfach das nicht schaffen und auch dann jahrelang kein Turnier gewinnen. Über die berichten wir halt nicht so oft. Wir berichten eher über die spektakulären Fälle, wo es sehr früh schon klappt oder eben auf ganz tolle Art und Weise klappt. Aber das Feld ist, denke ich, wirklich sehr, sehr ausgewogen und also gerade so Favoriten im Feld, wie du es ja auch bei so einem Turnier normalerweise hast, dass du sagst, meine Güte, da ist es ein Zach Johnson zum Beispiel dabei, der jetzt zugegebenermaßen nicht seine beste Phase hat, aber gut, der müsste da vorne zu finden sein und so weiter. Das tritt dann nicht zwingend ein. Und insofern, also ich finde es interessant, weil du halt eine Menge von zum Teil auch wirklich interessanten Typen dann da kennenlernst, die da Turniersieger werden und die sich da verkaufen und die sich da präsentieren. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, echt Farbe und vor allen Dingen, das macht das Ganze auch sehr spannend.
Definitiv. Und der Prophet, den du ja anfangs schon angesprochen hast, Andrew Landry, der ist geteilter Vierter am Ende geworden, hat sich auf der Schlussrunde noch zwei Plätze nach oben verbessert durch seine 67 und ist, wie gesagt, schlaggleich Vierter mit zum Beispiel Chris Kirk. Und den hatten wir am Freitag bei uns in der Sportshow vorgestellt, über den ein bisschen berichtet. Er hatte sich ja von seiner allerersten Siegprämie, von seinem ersten Turniersieg auf der PGA Tour 2011 einen Konzertflügel gekauft und da ja vielleicht so ein bisschen auch an seinem Fingerspitzengefühl gearbeitet. Desiree, das ging ihm dann aber gestern in der Schlussrunde ein bisschen ab. Da ging es zwei Plätze für ihn runter, nachdem er zwischendurch schon mal vorne an der Führung noch mitgeschnuppert hatte, den Abstand zu Austin Cook ein bisschen verkürzt hatte. Am Ende kam bei ihm aber nur eine 71 bei raus. Auch schon ein paar Jährchen ohne Sieg gewesen. Da hat sich vielleicht auch selbst ein bisschen sehr viel Druck gemacht.
Ja, also Bogies an 16 und 17 helfen in der Schlussrunde selten weiter, so auch bei ihm jetzt. Da braucht man kein Experte zu sein, um das aus der Scorekarte rauszulesen. Damit hat er sich natürlich keinen Gefallen getan. Ich finde das übrigens eine Mega-Story mit dem Konzertflügel. Den würde ich wirklich gerne mal kennenlernen. Ich habe zwar keinen Konzertflügel daheim, aber ich bin durchaus auch nicht ganz unbegabt auf dem Klavier und habe noch nie dran gedacht, dass es irgendwie dem Golfspielen was bringen könnte. Aber vielleicht ist es ja so. Vielleicht sollte ich mehr Klavier üben und weniger Golf. Aber gut. Chris Kirk, finde ich, hat sich trotzdem da jetzt ganz gut wieder rangespielt, weil auch bei ihm war zu längerer Zeit ein bisschen Durststrecke. Also da hat man ihn nicht so weit vorne gesehen auf den Leaderboards und er kann mit dem geteilten vierten Platz trotzdem noch ziemlich zufrieden sein. Und man muss ja dann in der Endabrechnung dann doch sehen. Ich meine, er ist mit seinen minus 14 dann 7 Schläge weg von Austin Cook. Also es ist immer mal wieder berichtenswert, das finde ich jetzt schon krass einfach. Wir haben es natürlich schon gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal sagen, Austin Cook hat als Rookie gewonnen auf der PGA Tour mit 4 Schlägen Vorsprung auch gleich noch. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass diese minus 21 ganz knapp gewesen wäre und dass jetzt noch 5 Leute mit minus 20 dahinter, sondern dann geht's wirklich mit minus 17, minus 16 weiter und Platz 4 sind schon nur noch minus 14. Insofern hat der Cook da wirklich ein super Wochenende gespielt.
Und Platz 29 sind nur noch minus 8, nur noch in Anführungsstrichen, aber es hätte für Stefan Jäger, der eben diese Platzierung inne hat, sogar noch deutlich mehr sein können. Der fiel am Schlusstag mit 16 Plätzen noch nach unten, hat in der 71 gespielt, unterm Strich bleibt aber für Stefan Jäger wieder Cut geschafft. Er etabliert sich auf der PGA Tour.
Mit Sicherheit. Er wird nicht zufrieden sein mit seiner Back 9. Bogey 13, 14, 17. Also er hat dann wenigstens an der 18 noch ein Birdie gespielt und sich damit nochmal einen Schlag verbessert. Da wird er natürlich nicht ganz glücklich sein, aber die Rundenergebnisse davor mit 68, 69, 66 waren sehr gut. Die 71, hast du schon gesagt, natürlich jetzt nicht so prickelnd für den Schlusstag. Aber man muss immer sehen, er ist Rookie auf der Tour und klar gibt's Rookies, die auch gleich Turniere gewinnen. Vielleicht passiert das auch Stefan Jäger übrigens, das wäre nicht komplett auszuschließen. Aber er spielt sich da jetzt gerade fest und es gibt genügend Kollegen, um nicht zu sagen die Hälfte des Feldes, die ja den Cut da verpassen. Und Stefan Jäger hat das in dieser Saison jetzt in den paar Turnieren, die er da schon gespielt hat, eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit immer, nicht immer in den Cut geschafft, aber doch oft. Ich glaube, er hat ihn nur einmal verpasst. Und da muss er drauf aufbauen. So läuft die Sache halt. Es ist ein Unterschied, ob du Web.com-Tour spielst oder eben PGA-Tour spielst. Und er ist auf diesem geteilten Platz 29 in prominenter Gesellschaft, unter anderem mit Retief Goosen und Matt Kuchar und Brent Snedeker. Ah, Brent Snedeker übrigens, kurzer Seiteneinwurf noch. Der kam nach langer Verletzungspause jetzt wieder zurück, war über ein halbes Jahr, glaube ich, jetzt weg und kann da mit seinem Wiedereinstieg auch soweit ganz zufrieden sein, denke ich, mit diesem Ergebnis, mit dem minus 8, weil er wirklich, also da, ich weiß die Anzahl der Monate nicht genau, aber es muss über ein halbes Jahr gewesen sein, dass er jetzt überhaupt nicht spielen konnte. Und das war sein erstes Turnier danach. Und da bist du dann immer froh, wenn der erstmal Fuß fasst und Top 30 ist, dann finde ich absolut ordentlich.
Das kann man absolut unterstreichen. Und wir springen von der PGA Tour jetzt gleich noch zur LPGA Tour, denn nicht nur die European Tour, über die wir ja schon berichtet haben heute hier in der Sendung, ist bei ihrem Saisonfinale am Wochenende gewesen, sondern auch die LPGA Tour, das CME Group Tour Championship. Und damit endete die LPGA Tour und die endete ähnlich dramatisch wie die European Tour. Also gleich mehr hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
LPGA Tour und vor allem das Saisonfinale, das CME Group Tour Championship, jetzt Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf und wir blicken auf ein wirklich dramatisches Ende bei diesem Turnier zurück. Am Ende setzte sich Aria Yutanugar mit minus 15 durch, Lexi Thompson wurde mit minus 14 zweite, schlaggleich mit Jessica Korda, aber Desiree, es hätte für Lexi Thompson auch ganz anders ausgehen können, nämlich mit dem Sieg.
Ja, da ist sie leider knapp dran vorbeigeschrammt. Im Prinzip ging es wie so oft um den letzten Putt. Und wenn sie halt da Yutanugar damit hätte besser unter Druck setzen können, weiß man nicht, wie auf der anderen Seite Yutanugar, die hinter ihr war, dann reagiert hätte. Das ist immer hätte, oder wie wir neuerdings sagen, wäre Fahrradkette. Genau. Hallo Lothar. Aber tatsächlich ist es so, dass Lexi Thompson sich natürlich keinen Gefallen getan hat mit dem Birdie am letzten Loch. Wenn du dir die Scorekarten anguckst von Lexi Thompson und Aria Yutanugar, dann hat Aria Yutanugar an Loch 1 ein Bogey gespielt und ansonsten eben nur noch Birdies. Und Lexi Thompson hat ansonsten nur Birdies, in Anführungszeichen, also die gleiche Anzahl Birdies gespielt und am letzten Loch ein Bogey. Mhm. Und das ist genau der Unterschied. Die haben dann dieselbe Rundenanzahl, nämlich beide eine 67 gespielt, aber da war halt dann der Schlagunterschied. Und den hätte Lexi Thompson gut machen können am letzten Loch. Hat sie nicht. Und das ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, symptomatisch für ihr ganzes Jahr, weil Lexi Thompson wirklich zwar auch Turniersiege eingefahren hat, aber in dem Jahr von diversen Krisen gebeutelt wurde. Was heißt Krisen? Nein, ich würde sagen punktuellen äußeren Einflüssen. Mhm. Und hat auch wirklich eine ganze Serie von zweiten Plätzen gesammelt in diesem Jahr, hat dreimal in einem Playoff verloren. Also dieses Closen hat dieses Jahr nicht so funktioniert, wie sie das sicher gerne gehabt hätte. Insofern war es quasi symptomatisch dann der Abschluss im letzten Turnier des Jahres wieder als Zweite. Hat irgendwie zur Saison gepasst, aber immerhin konnte sie damit noch zumindest zwei Trophäen mit nach Hause nehmen, die ihr sehr, sehr wichtig waren.
Sie hat dann am Ende nämlich die Saisonwertung gewonnen, das Race to CME Globe, sich geholt und ja auch immerhin $1 Million dafür als Preisgeld noch mitgekriegt.
Das ist für die Damentour eine Menge Geld.
Netter Trostpreis.
Bitte?
Ein netter Trostpreis.
Netter Trostpreis, ja. Also man, bei den Herren geht es natürlich dann gleich mal um das Zehnfache, aber den Unterschied haben wir schon öfter angesprochen, der ist nun mal so. Das ist auf jeden Fall Geld und das ist auch was sie wirklich sehr, sehr gerne gewinnen wollte. Und was für sie, glaube ich, sogar noch wichtiger war oder noch wichtiger zu erringen war, ist die Wear Trophy. Diese Trophy ist für den Low-Scoring-Durchschnitt sozusagen. Und das ist in dem Fall kein Trostpreis, weil übrigens diese Wear Trophy auch praktisch Punkte gibt für die Hall of Fame, die Lexi Thompson natürlich wie jede andere Golferin, die was auf sich hält, irgendwann mal anstrebt. Und zumindest diese beiden Trophäen konnte sie also einsacken. Aber dadurch, dass sie das nicht gewonnen hat, dieses Endturnier, zu der Gewinnerin kommen wir ja gleich, aber gibt es einen ganz interessanten, ausgleichenden Effekt. Und zwar zum ersten Mal, seit es überhaupt diese ganzen Trophies gibt. Es gibt eine Doppel-Gewinnerin. Nein, Quatsch. Es gibt zwei Gewinnerinnen der Player of the Year-Wertung, die Lexi Thompson auch gerne gehabt hätte, aber dadurch eben nicht bekommen hat. Und zwar wird diese Player of the Year-Wertung wirklich geteilt unter den beiden Spielerinnen So-Jung Ryu und Sung-Jung Park. Und das gab es einfach noch gar nie, dass die wirklich punktetechnisch komplett gleich waren.
Das ist also auch eine Neuerung und auch das entschied sich erst in diesem letzten Turnier des Jahres. Desiree und Park, die hat noch was anderes geschafft, denn die hat nämlich nicht nur sich diesen Sieg zum Player of the Year teilen müssen, sondern die hat auch noch eine andere Wertung gewonnen, nämlich die des Rookie des Jahres, und beide Trophäen in einem Jahr zu kassieren und zu gewinnen, das hat's auf der LPGA Tour zuletzt, ach Gott, da waren wir beiden gerade geboren, gegeben.
Genau, 1978 hat es Nancy Lopez geschafft. Nancy Lopez, die ich beim Solheim Cup tatsächlich erleben durfte, wie sie leider zu unseren Ungunsten das amerikanische Team befeuert und angefeuert hat, werde ich nie vergessen. Das war wirklich, das kriegst du, das sind genau die Sachen, die du nicht mitkriegst, wenn du im Fernsehen ein Turnier guckst. Wer da dann noch auf dem Kart nebenher fährt und einer Spielerin, in dem Fall war es Chris Kerr, Mut zuspricht und auf einmal kippt das Ganze. Das war, also ich würde Nancy Lopez einen kleinen Teil zugestehen, dass sie den Triumph von Amerika auf deutschem Grund und Boden beim Solheim Cup verschuldet hat sozusagen. Vielen Dank, Frau Lopez. Aber ganz beeindruckende Golferin natürlich. Und Sungjun Park hat es ihr jetzt nachgemacht. Das ist schon wirklich ein, also Sungjun Park ist eh krasse Type und hat jetzt da als Rookie unglaublich für Furore gesorgt auf der Damentour. Und diese geteilte Player of the Year Wertung ist natürlich auch irgendwie mega kurios, ist aber auch wiederum folgerichtig, wie ich finde, weil die Saison bei den Damen war so nah beieinander. Es gab so viele Führungswechsel, es gab so viele verschiedene Nummer Einsen in der Welt und das ist ja wie bei Lexi Thompson, der zweite Platz ist diese Parität mit zwei Playern of the Year. Ist genauso Ausdruck dieser Saison, wo alles ganz eng war, wo es keine einzige Spielerin geschafft hat, wirklich ganz extrem dominant herauszuragen und dann auch irgendwie am Ende alles abzuräumen. Das hatten wir auch schon, dass eine Spielerin quasi alle Trophäen gewinnt. Und insofern ist es tatsächlich ja dann doch immer irgendwie ein gerechtfertigter Ausdruck dessen, was in der Saison passiert ist. Und wir haben da also können wir auch schon wieder sagen, eine riesengroße Leistungsdichte.
Ja.
Wir haben auf dieser LPGA-Saison, glaube ich, so viele verschiedene Gewinnerinnen wie selten gehabt, sage ich jetzt ohne Statistik, aber gefühlt würde ich sagen, kommt es hin. Und da ist es wirklich so, dass Lydia Ko ist, ich würde fast sagen, abgestürzt und hat sich jetzt wieder herangearbeitet. Brooke Henderson hat es nicht geschafft, noch krasser nach vorne zu kommen. Die ist natürlich immer mit vorne dabei und ist auch noch jung, das baut sich auf, aber da hätte man auch vermuten können, dass das noch klarer in Richtung mehr Siege pro Jahr geht. Und wir haben natürlich eine Spielerin, die letztes Jahr als absolut aufkommende Wunderspielerin schien, nämlich Ariya Yuta-Nugan, die dann Weltrangliste Nummer 1 wurde. Und dann mal aber sowas von komplett versagt ist in einem, also fast den ganzen Sommer andauernden Loch. Und was macht sie im letzten Turnier, Malte?
Ja, sie gewinnt das Turnier, holt sich mit minus 15 diesen Titel beim CME Globe oder Champion of the Year Turnier. Und sie hatte im Sommer ja, die Serie hat es gesagt, einen leistungstechnischen Einbruch gehabt, Probleme mit der Schulter gehabt, musste sich da auch behandeln lassen. Aber sie ist zurückgekommen. Und was hat sie nach ihrem Turniersieg gesagt?
I'm really, really happy on what's going on this year. Even I play so bad in the last few months, but I learn a lot and I'm growing up a lot and I'm really ready to have fun next year.
Und bei ihr war es natürlich auch so, wie es vielleicht auch bei der European Tour war, dass da der Sieger John Rahm immer versucht hat, so ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, immer zu gucken, wie denn gerade der aktuelle Stand auf dem Leaderboard ist. Yuta-Nugan hat das auch versucht, so ein bisschen im Blick zu behalten. Sie hat da zwar ihren Caddy mit beauftragt und selber dann erst spät geguckt. Wir hören mal rein.
Actually, I didn't know like the leader is 14 under until I got on the green. And actually my caddy tried to tell me like, okay, may don't look at the leaderboard, just make some putt and we're done. So he said that I turn around, look at the leaderboard and I'm like, wow, Liz, I better make this one. So, and I walk to the green and to be honest, I want to make it, but I'm not really expect that much. I mean, like, I just really want to have a great memory before the off season and I want to have a good putt. No matter I'm gonna make it or not, I'm really proud of myself this week and this year.
So kann man sich dann auch den Druck vor so einem ganz entscheidenden Putt nehmen. Ich möchte ein gutes Ergebnis zum Ende der Saison. Na gut, wenn es dann der Sieg ist, das nimmt man natürlich gerne mit.
Ja, da ist es wieder hier, mentale Schule, Kapitel 17 und Kapitel 24, gleich zweimal. Kapitel 17 ist die Sache mit dem Caddy und dem Leaderboard. Das ist, finde ich, eine mega coole Aktion, weil wir ja ganz oft davon berichten, dass natürlich der mental beste Weg natürlich wäre, dass du auf die Runde gehst und du spielst das Beste, was du tun kannst an einem Sonntag, völlig entfernt von allem, was um dich herum passiert. Und nach dem 18. Loch siehst du dann ja, wohin dich das geführt hat. Das ist die Theorie. Wird von sehr wenigen Spielern, glaube ich, tatsächlich durchgehalten. Bei den Asiatinnen tatsächlich noch am ehesten, weil es auch da mentalitätstechnisch, glaube ich, noch am nächsten ist, sich sehr, sehr auf sich selbst zu fokussieren und Dinge ausblenden zu können. Die sind sozusagen ein bisschen mehr im Zen manchmal als die Europäerinnen und Amerikanerinnen, habe ich das Gefühl. Aber grundsätzlich heißt es natürlich, schau bloß nicht aufs Leaderboard so ungefähr. Es verstört dich nur, wenn du da hinguckst. Insofern finde ich den Caddy einfach cool, der sagt, schau mal, jetzt mach mal den Putt gefälligst. Das ist halt auch ja Pressure dann, aber ich meine, der kennt seine Spielerin und der weiß natürlich, was er tun muss. Und Ariel Jutta-Nugan hat es natürlich auch gut umgesetzt, hätte auch in die Hose gehen können, das wissen wir alle. Aber du kannst natürlich auch so rum funktionieren. Insofern ist das ganz ganz nett, diese Einblicke in so eine Caddy-Spieler-Beziehung. Und ich glaube, bei Arya Jutanugan ist eben, ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sie mit der Nummer 1 nicht zurechtgekommen ist. Das hören wir ja nicht zum ersten Mal. Mhm. Da ist sie nicht die erste Spielerin. Und das ist dann meistens der Punkt in der Karriere, wo du die Unbefangenheit verlierst. Arya Jutanugan hat vorher einfach alles weggeballert, was irgendwie ging. Mit ihrem Driver brauche ich nicht. Ich nehme ein Dreierholz und bin trotzdem viel weiter als du, Edge Badge. Also es ist ja eine unglaubliche Spielerin, hat natürlich unglaublich Potenzial auch. Und jeder dachte schon, oh, jetzt ist Lydia Ko aber abgemeldet. Die Jutanugan nimmt ja ewig viel an Länge ab und alles super. Und dann hat sie aber im Prinzip genau dasselbe gemacht, wie übrigens auch Lydia Ko in Teilen. Du bist dann Nummer 1. Entweder machst du den Fehler, dass du was ändern möchtest, um quasi ja noch besser zu werden und deinen Schwung veränderst. Das war der Fehler von Lydia Ko. Was heißt Fehler? Das steht mir nicht zu, aber das war zumindest die Situation bei Lydia Ko, weswegen sie jetzt seit langem da erstmal wieder sich zurückkämpft. Oder du bist eben dir der Position bewusst, wie Jutanugan das war und wie es auch vorher andere schon waren und auch auf der Herrentour andere schon waren. Und auf einmal, Jason Day ist so ein Beispiel zum Beispiel, der auch ja jetzt gerade diese Saison gesagt hat, ich war Nummer 1 und auf einmal musste ich dem Druck gerecht werden. Ich musste viel mehr Pressekonferenzen geben, dauernd war ich under pressure. Ich hatte viel weniger Zeit für mich selbst sozusagen, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Und genau dasselbe ist offenbar und sozusagen auch quasi zeitgleich mit Jutanugan passiert. Und jetzt ist sie wieder wirklich durch ein tiefes Loch gegangen und sagt, okay, ich will wieder Spaß haben am Spielen. Und dann versucht man immer praktisch, sich diese Unbeschwertheit wiederzuholen, die so wichtig ist. Weil ja, je mehr Pressure du hast, je mehr Vorgaben du dir selbst setzt, ich muss das und das machen und das ist als Nummer 1, ist es jede Woche eigentlich das Vorhaben, ich möchte diese Position halten. Es ist ja, das sagt man vielleicht nicht so offen, aber es ist doch ganz klar, wenn man eine Nummer 1 ist, möchte man das nicht verlieren. Und die wenigsten sind, so wie Steffi Graf, die Nummer 1 über gefühlte 20 Jahre, sondern verlieren den Posten halt irgendwann wieder. Und diesen Kampf, den musst du mental erstmal durchstehen. Und ich glaube, dass Arya Jutanugan, wenn sie jetzt die Nummer 1 wieder würde, da anders mit umgehen könnte, jetzt schon. Und sehr, sehr viel draus gelernt hat. Und diesen Lernprozess, den durchläuft auch Lydia Ko mit Sicherheit gerade. Und ich habe keine Ahnung, was auf der LPGA-Tour im nächsten Jahr passieren wird, wer da vorne mitmischen wird, wer da von der Südkoreanerin in Bestform ist, welcher Rookie da wieder nachkommt, ob natürlich unsere aktuelle Rookie-Dame des Jahres da alles abräumt, was geht. Da kann wirklich alles Mögliche passieren. Aber für Arya Jutanugan, wie für viele andere, ist das Wichtigste wirklich, du musst den Spaß und eine gewisse Unbeschwertheit zurückkriegen. Und dann klappt es tatsächlich auch mit den Turnierergebnissen deutlich besser.
Und du musst vor allen Dingen auch aus Rückschlägen lernen. Das hat Arya Jutanugan gemacht, die sich da auch nicht von hat aus der Ruhe bringen lassen, dass es im Sommer eben mal nicht so gut lief. Und das hat Lexi Thompson auch. Wir erinnern uns alle noch an die Situation bei der ANA Inspiration, wo dieses Zuschauer-Voting bzw. dieses Zuschauer-E-Mail ihr eine Vierschlagsperre eingebracht oder Strafe eingebracht hat, die dann am Ende dazu führte, dass sie den Titel dort eben nicht geholt hat. Die Krebserkrankung ihrer Mutter hat sie zurückgeworfen. Es gab viele Probleme, du hattest auch schon gesagt, Desiree, mehrere zweite Plätze, wo es dann eben ganz knapp nicht geklappt hat. Sie wurde auf der Pressekonferenz gefragt, was sie 2017 aus diesem teilweise doch recht schweren Jahr gelernt hat.
Yeah, that's probably the most I learned in any year, honestly. Probably just to never give up. No matter what you're put through, you can always push through anything if you go through it with the right attitude and just keep on moving forward. You know, I'm not going to lie and say that some things didn't get me really down and I struggled with, but I had to keep on moving on, keep on practicing, keep on training, because I knew I had the talent and I had to show that. And, you know, I love this crazy game and what it puts me through. So, and I love the challenge of it. So it's all a learning experience every time I tee it up.
Es ist einfach ein verrücktes Spiel und deshalb lieben wir es ja auch alle.
Ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Lexi Thompson hat wirklich da viel durchgemacht, muss man wirklich sagen. Das hat nichts mit Bemitleiden oder sowas zu tun. Aber diese vier Strafschläge-Geschichte, wir haben sie ja auch episch besprochen, natürlich in der darauf folgenden No-Golf-Sendung damals, war wirklich hart. Und ich glaube, sie hat sich da ganz, ganz, ganz viele Sympathien erkämpft in ihrer Reaktion darauf. Sie hat sich ja immerhin dann noch in den Playoff gekämpft, was sie dann eben an Soyeon Ryu verloren hat, die auch gedacht hat, wo kommt denn der Turniersieg auf einmal her? Die war doch mal vier Schläge voraus, quasi. Und ist Lexi Thompson natürlich, wir haben ganz oft diese Krankheiten im Familienbereich, dass in ihrem Fall jetzt die Mutter Krebs hat, das ist doch ganz klar, dass das so eine Spielerin beeinflusst und beeinträchtigt. Also die wenigsten sind so eine Maschine, dass die dann rausgehen und trotzdem mal schnell 3-4 Golfturniere gewinnen und wissen, die Mutter liegt im Krankenhaus und hat die Chemo. Mhm. Und das hat sie nicht exklusiv. Also es gibt natürlich auch andere Spieler, die Familienangehörige haben, die krank sind oder Probleme haben. Wir hatten das ja, wir berichten auch immer wieder drüber, weil es einfach, das hat nichts mit irgendwie Regenbogenpresse zu tun, sondern es ist einfach ein großer Faktor im Leben dieser Spieler. Du erkennst ganz klare Brüche oder zumindest Veränderungen, wenn, was weiß ich, Tommy Fleetwood zum Beispiel dann Nachwuchs bekommt im Sommer und dann natürlich mal irgendwie kurz mal ein paar Wochen aus dem Turniergeschehen zumindest auch mental draußen ist und als Person auch. Und bei Lexi Thompson ist es wirklich so, dass die schwer gebeutelt wurde dieses Jahr und sie steht immer wieder auf. Und das ist das, was ich auch gut finde an ihr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie es schafft, diese ganzen Lerneffekte und diese ganzen Steine, die ja da von außen in den Weg gelegt wurden, umzumünzen in Energie, in positive Energie fürs nächste Jahr. Das hat sie ja eh schon immer gemacht, dann fürs Folgeturnier. Sie hat dann nach der ANA dann in Kingsmill gewonnen und hat dann eine Reaktion gezeigt. Sie muss jetzt nur, es ist halt eine längere Pause jetzt auf der Damentour, sie muss im Prinzip den Drive jetzt mitnehmen oder auch irgendwie das Feuer über die Trainings- und Pausenphase jetzt irgendwie behalten. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir von Lexi Thompson nächstes Jahr einiges hören. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir leider bei ganz vielen anderen auch vorstellen. Aber für Lexi ist es, glaube ich, wichtig, dieses Jahr jetzt durchgestanden zu haben. Und als Person muss die unglaublich gereift sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann geht da auch wieder was.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, drücken natürlich auch unseren deutschen Damen die Daumen, Caroline Masson zum Beispiel, die aus diesem Rückschlag jetzt beim letzten Turnier des Jahres auch ein bisschen lernen muss. Die lag nach zwei Runden nämlich ganz vorne mit dabei auf Platz zwei. Dann kam ein Wochenende mit 75 und 74er Runden. Das hat sie dann auf den geteilten 35. Platz am Ende zurückgeworfen. Da muss sie von dann auch wieder aufstehen, genauso wie Sandra Gahl, die nach zwei Runden wegen Rückenproblemen zurückziehen musste, um da nicht irgendwelche Sachen im Rücken verschlimmern zu lassen. Auch an Sie natürlich gute Besserung, Desiree. Und wir müssen ein Thema noch äußern. Du sagtest vorhin, wir machen nicht viel Boulevardeskes. Machen wir auch nicht. Aber über die neue Frisur von Michelle Wie müssen wir sprechen.
Oh. Also ich reg mich ja schon über Robert Lewandowski ganz furchtbar auf. Aber dass Michelle Wie jetzt in die gleiche Kerbe haut, ist natürlich wirklich vernichtend. Also Michelle Wie, Ja, also ich finde es ganz furchtbar, Malte, ich bin so aufgeregt, erzähl doch lieber du.
Ja, sie hat sich
genauen Details.
Sie hat sich die Haare abgeschnitten, was ja so noch gar nicht mal schlimm ist. Sie hat sie blondiert. Ja, aber das sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Das Ganze hat einen Hintergrund. Sie hatte im Sommer oder vor kurzem wegen einer Blinddarm-OP im Krankenhaus liegen müssen, sich da eines Eingriffs unterziehen müssen und dann eben überlegt, nachdem sie da schon so einen kleinen Lagerkoller gekriegt hat, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie ihre Mutter gebeten, komm, schneid mir mal die Haare ab. Und die hat ja wirklich sehr, sehr lange Haare gehabt. Jetzt sind sie noch schulterlang. Da ist ordentlich was zum Opfer gefallen. Und hat sie gesagt, dann machen wir die Veränderung auch gleich komplett. Dann blondieren wir das Ganze auch noch. Jetzt habe ich selber keine Ahnung von Blondieren. Ich habe nicht mal Ahnung von Haaren, aber leider nicht mehr. Aber Desiree, du kannst uns sagen, was das auch mit den Haaren macht. Ich meine, es sieht vielleicht dann irgendwann so aus wie bei mir.
Die ganze Tragik einer Männerfrisur in drei Worten. Ja. Nein, also Michelle Wie ist ja dafür bekannt, dass sie gerne mal mit Farben experimentiert, auch mit Haarfarben. Sie hat irgendwie vor 2 Jahren mal so eine Regenbogenfrisur, ziemlich krass. Also das ist ja okay, wenn denen langweilig ist, sollen sie was mit den Haaren machen. Es ist nur tatsächlich das Problem, wenn die jetzt so blondiert hat, ist es auch gut, dass sie abgeschnitten hat, weil die gehen natürlich kaputt ohne Ende. Und also das ist für die Haarstruktur ist das Hölle. Ich bin gespannt, ob wir sie dann demnächst mit womöglich noch viel kürzeren Haaren und wieder zurück irgendwie in Dunkel sehen. Ja, also es gibt Leute, denen steht es, wenn man die Haare verändert, und diese Regenbogenfrisur von Michelle Wie, die ging sogar auch noch, aber das jetzt sieht echt nicht besonders gut aus. Also kleine modische Bitte, tu doch irgendwas, mach doch irgendwas anderes einfach für die Optik. Vielleicht neue Fingernägel oder so, aber die Haarfrisur ist nicht ganz glücklich.
Sie hat ja jetzt ein bisschen Zeit, die Farbe auch wieder rauswachsen zu lassen. Mal gucken, wie sie dann zur neuen Saison gedresst ist und wie sie dann auftritt auf den Touren bzw. auf den Turnieren dieser Welt. Wir werden natürlich darüber berichten, in erster Linie selbstverständlich golferisch hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Aber das Boulevardeske, das darf zwischendrin auch durchaus mal sein und nicht zu kurz kommen. Vielen Dank, Desiree, für heute, und wir hören uns nächste Woche.
Gerne.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.